Hallo liebe Freunde der Archäologie und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle bestens in dieses Jahr 2024 gekommen und jetzt springen wir nochmal zurück und schauen uns an, was im Dezember letzten Jahres noch alles passiert ist. Wie immer, ihr kennt das Spiel, schreibt mir unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was euch am meisten interessiert und auch vielen Dank an die ganzen Podcast-Hörer. Da habe ich jetzt die alten Folgen auch noch hochgeladen. Da gab es ein bisschen Defizit, wo ich auch nicht gestreamt habe. Aber ich habe gesehen, ihr hört alle ganz, ganz treu. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen, wann es denn neue Uploads gibt. Das passt jetzt alles wieder. Also dafür vielen Dank. Und auch an euch, falls ihr das Video hier nicht zu Ende schauen könnt oder warum auch immer. Oder ihr wollt es euch nochmal anschauen, anhören. Dann schaut auf jeden Fall in den gängigen Podcast-Portalen vorbei. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachhören. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Als erstes schauen wir heute in den Osten, und zwar besser gesagt in das Gebiet der heutigen Ukraine und von Moldawien. Denn vor circa 6000 Jahren sind dort die größten und ältesten Städte Europas entstanden. Und die waren noch älter als die Urbanisierungen in Mesopotamien. Und wir haben hier Flächen von 320 Hektar und ja, um die 15.000 Leute haben dort gelebt. Und da fragt man sich natürlich, wie macht man sowas? Und vor allem, wie ernährt man so viele Leute zu dieser Zeit? Was man jetzt anhand von Isotopenuntersuchungen an den Knochen von Menschen und Tieren von dort definitiv sagen kann, ist, dass wirklich ein großer, großer Fokus auf vegetarischer Ernährung gelegen hat. Man hat extrem viel in den Anbau von Erbsen gesteckt und hat auch Getreide angebaut. Man hat auch Gatter nachweisen können, wo eben Rinder und Schafe gehalten wurden. Also man hatte auch Fleisch zur Verfügung, aber man kann natürlich Schaf und Kuh auch anders verwenden. Man muss da jetzt nicht unbedingt schlachten. Wie das genau abgelaufen ist in diesen Megastädten, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, dass man, wie man es jetzt eben zeigen konnte, vor allem auf vegetarische Ernährung gesetzt hat. Und dann, wie oft man Fleisch gegessen hat, möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber was natürlich auch logisch erscheint und was wohl auch nachgewiesen werden konnte, ist, dass man mit dem Erbsenstroh, was übrig bleibt, dann, was der Mensch nicht verzehren kann, hat man dann wieder die Tiere gefüttert. Und mit dem Dung der Tiere hat man dann wieder intensiv die Felder gedüngt, damit man noch mehr Erbsen hatte. Und ja, also diese Städte, wirklich richtig krass. Riesengroß, komplett durchstrukturiert im Aufbau. Und das ist ja auch vielleicht auch so ein bisschen das Spannende, weil ich denke mal, viele von euch haben davon noch nie gehört, von dieser Kultur, deren Name ich nicht aussprechen kann. Ihr seht es hier unten eingeblendet und könnt es selber gerne mal versuchen. Ja, man hat immer im gesellschaftlichen normalen Bereich, ne, natürlich jetzt nicht in der Forschung, aber was so im Mainstream ankommt, weiß man vielleicht noch grob oder überhaupt so, ja, Mesopotamien, da ging es los, große frühe Städte, dies und das. Aber das tatsächlich hier in Europa schon früher sowas abging, ist schon ziemlich krass. Und diese Kultur hat sich dann grob 500 Jahre gehalten und ist dann zerbrochen oder auseinandergegangen. Und zwar nicht wegen der vegetarischen Ernährung, sondern ja wegen sozialer Ungerechtigkeit, Ungleichheiten. Man fand das wohl nicht mehr so toll in so großen Städten und hat sich dann entschieden, abzuwandern und wieder in kleineren Siedlungen zu leben. Was damals noch möglich war, heute kann man das nicht machen, wenn es einem in der Stadt nicht gefällt, kann man nicht rausgehen und einfach Land beanspruchen. Aber damals ging das und ja, für die Jungsteinzeit auf jeden Fall extrem spannend und schadet sicherlich nicht, dass man mal über den mesopotamischen Tellerrand hinausblickt. Und da bietet es sich natürlich ganz praktisch an, dass im Dezember noch sensationelle Nachrichten verkündet wurden, denn es ist gelungen, die bisher älteste befestigte Siedlung der Welt nachzuweisen und das in einer entlegenen Region in Sibirien, gegründet und gebaut von Jägern und Sammlern. Das Ganze ist vor etwa 8000 Jahren passiert und verändert jetzt unsere Vorstellung von frühen Gesellschaften, weil wie ich euch gerade gezeigt habe, in der ja, Jungsteinzeit, dann man nimmt so generell an, dass permanent besiedelte Plätze mit monumentaler Architektur erst mit der Landwirtschaft aufkamen. Aber wie man jetzt eben zeigen konnte, ist es definitiv nicht so gewesen und man muss das Ganze ein bisschen neu überdenken. Bislang konnten 10 dieser steinzeitlichen Festungsanlagen gefunden worden, wo man eben außen eine Holzpalisade hat, Wälle aus Erde und innen dann so Grubenhäuser sich befunden haben. Und diese Siedlung eben jetzt am Nyer ist die älteste. Ja, und widerlegt eben das, dass eine landwirtschaftliche Gesellschaft, Ackerbau, Viehzucht die Voraussetzung ist dafür, dass man so diversifizierte Gesellschaftsstrukturen eben hat. Ihr kennt Göbekli Tepe, das ist auch so was Spannendes, was man sicherlich auf eine Stufe irgendwie stellen kann, wo man ja so ein bisschen noch nicht ganz genau weiß, wie man das genau zu interpretieren hat. Aber das trägt jetzt natürlich auf jeden Fall stark dazu bei. Man fragt sich natürlich auch, was sind die Voraussetzungen? Warum ist es jetzt genau zum Beispiel hier in Sibirien passiert, in der Taiga, in diesem Gebiet? Und eine mögliche Erklärung dafür ist die vor allem sehr reichen Fischfanggebiete. Also man hat da wandernde Fischströme, man hat auch die Tierherden an Land, die eben rumziehen. Und jetzt ist eben die Frage, warum baut man dann solche Forts vielleicht, um so ein bisschen da auch sein Monopol dann zu sichern im Vergleich zu anderen Jäger- und Sammlergruppen, Stämmen, Gesellschaften, wie auch immer man das definieren möchte, um ja schon da zu dieser Zeit eigentlich zu sagen, ich sitze hier, das ist mein Jagdgebiet. Es stellen sich mal wieder viele neue Fragen und ein super spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, was uns hier in Zukunft noch alles erwartet. Da das heute mit den Übergängen zwischen den News so wunderbar klappt, freut es mich jetzt von den Jägern und Sammlern überzuleiten auf den Neandertaler, denn der hat auch sehr gerne und sehr viel gejagt, unter anderem Waldelefanten und das vor 125.000 Jahren. Darauf ist man gekommen, weil man sich intensiv mit Waldelefantenknochen beschäftigt hat, die in Thüringen und Sachsen-Anhalt gefunden worden sind, die eben auch zeigen, dass gezielt intensiv dieser Waldelefant, der leider ausgestorben ist, gejagt wurde. Ich weiß es noch, das ist ein bisschen länger her, da war ich noch jünger, da habe ich mal ein populärwissenschaftliches Heftchen gelesen und da ging es darum, das ist lustig, dass ihr das noch weißt, da ging es darum, dass die frühen Menschen falsch dargestellt werden als so mutige Jäger. Das waren die nämlich gar nicht, weil die haben ja gar keine Waldelefanten und Mammut so erlegt, also in der Jagd, sondern die haben darauf gewartet, dass diese irgendwo verenden und haben dann vielleicht noch den Gnadenstoß vollzogen und ja, haben dann da das Fleisch genommen. Aber eben, und darum ging das damals, und das ist eben wohl auch so ein bisschen, ja, tatsächlich veralteter Forschungsstand eben, dass man nicht gezielt drauf gejagt hat. Und das konnte jetzt eben eindeutig widerlegt werden. Der Waldelefant war wirklich ein gigantisches Tier. Wenn ihr zufällig mal nach Halle an der Saale kommt und dort ins Landesmuseum geht, da seht ihr einen ja rekonstruierten Waldelefant und könnt euch da mal drunter stellen und dann wird euch bewusst, dass das ja zur damaligen Zeit das größte an Land lebende Tier war, sogar größer als das Mammut, als das Wollhaarmammut. Und dementsprechend kriegt man da eine große Menge Fleisch und Fett raus. Und jetzt hat man das hochgerechnet und ja, so ein Elefant kann halt 2500 Neandertaler ernähren. Wir gehen aber derzeit in der Forschung davon aus, dass Neandertalergruppen maximal 20 Individuen umfasst hat. Und von diesen 20 Individuen waren sicherlich nicht alle für die Jagd geeignet und sicherlich nicht alle haben gigantische Portionen Fleisch und Fett zu sich genommen. Was wir wissen, generell hat der Neandertaler sehr viel Fleisch und Fett zu sich genommen, aber wenn man so ein großes Tier eben erlegt, dann muss man das Ganze erstens haltbar machen und so viel kann man auch gar nicht haltbar machen, dass das ewig hält für ja 2500 Personen, Individuen. Das heißt wiederum, dass man sich wohl für die Jagd zusammengeschlossen hat. Ob man dann da einen großen Jagdverband hatte oder ob tatsächlich Neandertalergruppen sowieso ein bisschen größer waren, vielleicht doppelt so groß, 40 Individuen umfasst haben, kann ich nicht sagen. Aber das sind jetzt die Fragen für die Forschung in der Zukunft oder jetzt, weil ja, das krempelt das Ganze so ein bisschen um. Und wir sprechen hier eben nicht von einmal im halben Jahr oder so, sondern das ist wohl wirklich, so wie ich das verstanden habe, eine regelmäßige Jagd gewesen, die man da eben auf diese Waldelefanten vollzogen hat. Meine Lieben, das war's an dieser Stelle schon wieder. Ich könnte euch noch eine halbe Stunde News aus dem Dezember vortragen. Es ist wirklich viel Spannendes passiert. Ich versuche es hier trotzdem wirklich immer auf die, ja, wirklich Top-Nachrichten zu bringen, was ich persönlich toll finde und was ich denke, was ihr toll findet. Aber es ist auch noch was zur Pest aus Ägypten, zu Genomen, Verwandtschaftsbeziehungen passiert, zur Körpergröße in der Jungsteinzeit. Also wirklich spannende Sachen. Schaut euch das auf jeden Fall selber gerne mal an. Sonst würde das hier den Rahmen sprengen und das Ganze ist auch nicht unkompliziert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier und natürlich auch, wie eingangs erwähnt, an den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Neuerung 2024 gibt es tatsächlich wieder, denn man findet mich wieder auf Twitch. Ich hatte ja pausiert wegen der Doktorarbeit, habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mir die Zeit wieder nehme, um zu streamen. Wir hatten einen mehr als erfolgreichen Welcome-Back-Stream vor kurzem. Vielen, vielen Dank dafür nochmal an alle, die dabei waren. Und der nächste Stream findet am 28.01. statt. Dort werde ich dann meinen ersten Stream-Vortrag halten. Ich habe das Konzept ein bisschen umgekrempelt. Wir streamen nur noch zweimal im Monat. Dafür versuche ich dort so viel sinnhafte Qualität reinzubringen, wie nur geht. Also ich werde versuchen, Vorträge zu machen. Ich werde versuchen, Interviews zu machen. Oder wir machen Outdoor-Streams von Museen oder in Museen, wie auch immer. Ich schaue, dass ich euch viel Spannendes präsentieren kann. Ich freue mich sehr auf euch. Dann abschließend nochmal ein großes Dankeschön. Wir sehen uns auf Twitch oder im nächsten Video oder hören uns im nächsten Podcast. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.